nach sich bringen, musste selbst wieder erfahren.
Da, ja, war ich so im Teenageralter, 14, 15, und das hat meine Welt dann doch auch persönlich ein bisschen erschüttert, dass meine Eltern nicht mehr waren. Das Ganze ging auch nicht geräuschlos vonstatten. Und ja, ich glaube, in so einem Alter sucht man irgendwo dann auch so seinen Platz. Den habe ich dann gefunden bei Freunden, die ich niemals wieder so nennen würde. Wie habe ich gelebt? Ich habe gelebt halt relativ ja, frei, zügellos. Wie war mein Leben ohne Gott? Es gab sicherlich Phasen, wo ich gesagt habe, gut, ich hatte trotzdem auch alles. Ich hatte Geld, ich hatte Arbeit, ich hatte Freunde, ich hatte auch Spaß. Ja, und dann nahm das Ganze so seinen Lauf, wenn man zügellos lebt. Man hat auch gefeiert, man hat auch was getrunken. Mit zu viel Alkohol passieren auch nicht schöne Dinge. Gewalt spielte eine Rolle. Und irgendwann, ja, wurden die Kreise ganz schlimm. Und dann ging es ganz steil bergab. Also bei gelegentlichem Alkoholkonsum blieb es dann nicht. Dann gab es mal so die ersten ja, Probephasen gewisser anderen Suchtmittel wie Drogen. Und dann wurde es natürlich noch schlimmer, aber ich hatte immer das Gefühl, dass ich schon okay. Meine Anerkennung in meinem Leben zog ich eben daraus. Man hatte dann doch auch immer irgendwo so einen gewissen Ruf. Ja, ich meine, die Menschen, mit denen man da so ein bisschen verkehrt, sind ja dann auch relativ einschlägig. Das Ganze ging so weit, dass man dann auch, also um es nur grob zu umreißen, mit illegalen Straßenkämpfen in Tiefgaragen oder auch Autorennen und ja, war ziemlich zerstörerisch unterwegs, was ich aber so nie gesehen habe. Trotzdem habe ich es dann irgendwann auch noch zur Bundeswehr geschafft und dann war alles vorbei. Ja, dann war es furchtbar schlimm. Trotzdem habe ich irgendwann für mich erkannt, dass ich irgendwie so nicht weitermachen kann. Mein Körper streikte und alles Mögliche. Familie zerbrach, Freundschaften zerbrachen. Irgendwann stand ich relativ alleine da. Aber dann stand ich halt da. Ohne Gott steht man dann erstmal da. Witzigerweise konnte ich mich ein bisschen berappen. Ich konnte mich frei reden von Drogen und den ganzen Kriminalitätssachen. Aber der Strudel, in dem man sich da befindet, war nicht so leicht, wieder rauszukommen. Die Vergangenheit hat einen immer wieder eingeholt, in verschiedensten Formen. Ja, bis ich auch wirklich fast mal davor stand, auch ins Gefängnis wandern zu müssen. Ja. Dann habe ich meine Frau kennengelernt. Meine Frau ist Christ. Schon immer gewesen. Der kommt gebürtig aus Zwota. Da haben wir uns kennengelernt über die Musik. Ich mache tatsächlich auch Musik, das schon immer. Und auf diesem Weg haben wir uns kennengelernt. Es war ein schönes Kennenlernen, bis ich herausfand, dass sie Christ ist. Denn natürlich habe auch ich den ganzen Fehltritten in meinem Leben Gott die Schuld gegeben. Wenn irgendwas in meinem Leben mal gut lief, es gab natürlich auch mal gute Phasen, wo es mir auch mal gut ging, dann war ich das. Dann habe ich das erreicht, weil ich dafür gekämpft habe, weil ich dafür irgendwas gemacht habe. Und auch ich war so, wenn es irgendwie schlecht lief, dann, naja, so viel zum Thema Gott. Und dann ging das erstmal ein bisschen so auf Distanz. Und da haben wir uns irgendwann darüber unterhalten. Und ich bin ursprünglich auf dem Papier römisch-katholisch gewesen. Und drüben im Westen ist das evangelisch relativ klein. Da ist das Katholische sehr stark präsent. Wobei der Glaube als solches drüben auch wahrscheinlich gar nicht so sehr. Zumindest nicht da, wo ich herkomme. Und da war es halt immer so, du kannst nicht, du darfst nicht, du sollst nicht. Und das wirkte immer wie so ein Bild von, mit Gott darfst du gar nichts. Du hast nichts. Du darfst einfach all diese Dinge nicht. Und wir unterhielten uns. Und das war das erste Mal, dass mir jemand, vielleicht spielte ihre Zuneigung mir gegenüber vielleicht eine Rolle, dass sie einfach anders zu mir sprach und mit mir sprach über Gott. Denn irgendwann stellte ich auch so Fragen. In meinem Leben sind auch Dinge passiert, die ich nicht schuld war. Mein Opa verstarb zum Beispiel relativ früh, als ich noch sehr klein war. Und ich bin eigentlich da immer mit zum Teil aufgewachsen. Meine Cousine ist 10 Jahre älter als ich, hat ein Neugeborenes verloren, 3 Wochen nach der Geburt, weil es im Mutterleib, also mit Leukämie schon auf die Welt kam. Das sind Dinge, habe ich heute noch zu kämpfen mit und habe auch immer noch keine Antworten. Aber ich stellte ihr die Fragen. Ich sagte, wenn du ja mit deinem Gott so daher wandelst und spazierst, dann erzähl mir doch mal, warum? Ja, wenn du das alles, warum macht Gott sowas? Warum sollte ich hingehen? Und sie sagte das erste Mal etwas, was mir sonst noch nie begegnet ist. Ja, sie sagte einfach, das kann ich dir nicht sagen. Und vielleicht für dich, wenn du die Fragen hast, im dümmsten Fall wirst du die Fragen, solange du lebst, ob mit oder ohne Gott, auch nicht beantwortet bekommen. Und das machte etwas mit mir. Und dass da jemand mal so ehrlich war. Ja, und es gab auch hitzige Diskussionen. Das war nichtsdestotrotz haben wir unseren Weg weiter beschritten. Und ihr zuliebe habe ich gesagt, okay, ich schaue mir das Ganze mal an mit dem Glauben und Kirche. Und seit 2018 sind wir selber hier in dieser Versöhnungskirche ansässig geworden. Und ich bin ihr zuliebe einfach mitgegangen. Und ich dachte, du musst da halt machen, ne? Du magst die Frau, gehst da halt mit ihr zuliebe. Und da passierte mir schon das erste Mal etwas, was es einfach nur in so einer Gemeinschaft geben kann. Nämlich diese Wärme und diese Aufrichtigkeit. Ich hatte ein bisschen Angst. Ich hatte Angst und habe gedacht, wenn jetzt wirklich Menschen so tief gläubig sind, können die sehen, wer ich bin? Wissen die, der bitte nicht, der ist schlecht, sowas brauchen wir hier nicht. Das waren tatsächlich so meine Sorgen und Ängste. Und wir kamen das erste Mal hierher und saßen hinten an der Glaswand in der letzten Reihe. Vor uns saß ein älterer Herr und er drehte sich dann um. Ach, schönen guten Morgen, schön, dass ihr da seid. Steht auf, gebt uns die Hand. Sagt, Mensch, wie geht's euch? Gut, danke. So, bitte lasst uns wieder verschwinden in dem da hinten in der letzten Reihe. Und ich fragte sie dann, kennst du den Mann? Ich meine, sie kommt ja zumindest hier aus dem Vogtland. Sagt so, nein. Sagt, okay. Und auch danach, bis man dann, die Kinder waren mit, sie liefen halt hier irgendwo so rum, die musste man einsammeln und immer wieder wurde man begrüßt und man merkte, also ich merkte wirklich, das war ehrlich. Ja, man wünschte uns einen guten Tag, ja, und ja, fragte uns, wie es uns geht und es war wirklich echt. Es war aber auch befremdlich, denn eigentlich wollte ich ja gar nicht, dass man mich sieht. Gut, dennoch stellten wir uns irgendwann die Frage, wie soll es denn weitergehen? So, für sie war klar, die Kinder natürlich mit Gott. Und sie gibt Gott für mich ja nicht auf. Ich meine, jetzt weiß ich es auch besser, wäre ja schon blöd. Was kann man tun? Ich dachte mir, ja, ich würde schon gerne auch zu Gott. Vielleicht. So, ich habe tatsächlich auch in jungen Jahren angefangen, die Bibel zu lesen. Aber wenn man die Bibel ohne Gott liest, ich weiß nicht, wer es schon mal, ne? Das ist, keine Ahnung, das ist wie Fremdsprachen lesen, das macht keinen Sinn. Ja? Wie geht's weiter? Dann musst du dich bekehren. Du musst dich bekehren. Ich so, bekehren, was bekehren? Hat sie mir erklärt. Und dann musste ich weinen. Ich habe geweint. Weil es hieß für mich, dass ich ganz klar mich vor Gott bekennen muss und sagen muss, hier bin ich. Mit all dem, was ich tat. Mit all dem, was ich getan habe. Und oh, ich habe Dinge getan, das... Ja. Bis hin zu dienstlich vorgeschriebenem Mord. Ja. Und ich hatte Angst, weil ich ja immer noch so vermessen war, zu glauben, ich könnte mich verstecken. Ich hatte Angst, dass wenn ich zu Gott gehe, der sagt, ah, da bist du ja. Und jetzt kommt der Hammer. Ja. Naja, während ich so darüber sinnierte, setzte sie sich ans Klavier und fing einfach an zu spielen. Irgendeine Melodie, die dir gerade so in den Sinn kam. Und dann ist es passiert. Ich habe mich gefragt, ich weinte weiter und habe gefragt, also Gott, wenn du so da bist, wie man es so als Neuling macht, ganz beschämt, und als so, wenn du jetzt so da bist, was machen wir denn jetzt? Was muss ich denn jetzt machen? Und ja, und dann... Keine Ahnung, kann es gar nicht beschreiben. Also man kann es einfach irgendwie nicht beschreiben, so wirklich, ja, wie es einem dann geht. Aber ich habe gefühlt, ich habe tatsächlich Gottes Gnade fühlen dürfen. Er hat mir all das vergeben. Ja, es gab, war eine Wärme in mir und eine Befreiung. Es war unbeschreiblich einfach. Punkt. So, und ab diesem Tag ja, war ich zumindest schon mal bekehrt. Und dann tatsächlich musste ich feststellen, änderte sich sehr viel in meinem Leben, auch ohne großes Zutun. Und vieles umdenken, vieles machen. Also man hatte natürlich auch eine Erwartung. Ich dachte, okay, jetzt bist du bist jetzt Christ, du glaubst jetzt wirklich an Gott. Jetzt wird es ja leichter, denn dummerweise glaubt man ja draußen, außerhalb der christlichen Gemeinde, dass wir Christen, wir haben es ja einfach. Also wir haben ja unseren Gott und wir laufen so daher und alles ist schön, alles fällt uns in den Schoß und wenn wir was brauchen, beten wir, dann gibt uns Gott und ja, nee. Wo ist denn der Unterschied jetzt mit Gott? Also bisweilen würde ich sogar so weit gehen zu sagen, das Leben mit Gott sogar anstrengender als ohne. Ja? Also was ich manchmal abends noch rückblickend, wenn ich den Tag Revue passieren lasse, darüber nachdenke, was hast du denn heute alles schon wieder für Mist gebaut? Wo hättest du denn eigentlich besser agieren können? Wem hast du heute wieder vom Kopf gestoßen? Wo hast du denn schon wieder daneben gelegen? Oh, es ist anstrengend. Es ist wirklich anstrengend. Und ja, wenn man so neu dabei ist, ich sage immer, ich bin so noch so, weiß ich nicht, so Glaubenssäugling, dann ist das, ja, es ist wirklich anstrengend. Ne? Da muss ich sagen, hat man es natürlich ohne ein bisschen einfacher. Also da stellen sich so Fragen nicht. Wenn mich jemand nervt, dann sortiere ich ihn aus meinem Leben, dann lösche ich ihn einfach, sage ihm einfach noch die passenden Dinge, die mir so in den Sinn kommen Und dann schere ich mich nicht mehr drum. Der andere ist ja schuld. Er hat mich ja genervt. Muss er ja nicht tun. Kann er ja lassen. Ja, und so liebe deinen Nächsten fällt halt einfach flach. Sei denn, du hast einen Profit davon. Ja. Und das ist dann jetzt anders. Und das ist durchaus anstrengender manchmal. Aber ein Stück weit auch befreiender. Denn auch vorher, wenn mir klar war, dass ich Fehler begangen habe, Schuld auf mich geladen habe, wohin damit? Von sich weisen, anderen zuweisen. Ja? Aber trotzdem ist es da. Vergeben wird einem selten. Zumindest bei den Schuldlasten, die ich auf mich so geladen habe. Da ist dann eher weniger mit tut mir leid getan. Und dann steht man da. Ja? Jetzt ist zumindest so, gerade also wenn ich, unter den Geschwistern ist das Vergeben auch schon mal einfacher, aber man hat ja trotzdem auch mit der Außenwelt immer noch zu tun. Ich nenne das immer Außenwelt. Ist es trotzdem noch so, dass die Leute anscheinend merken, da ist etwas. Da, wo man tritt, wenn man mit dem Heiligen Geist geht, tritt man schon ganz anders auf. Und das ist das, was mir tagtäglich widerfährt. Ich weiß nicht, wer den Flyer gelesen hat, da steht Verkäufer, das stimmt so nicht mehr. Seit 1.9. bin ich bei der Deutschen Post. Als Zusteller, ich begegne permanent Menschen, die nicht im Glauben sind. Und leider mache ich auch auf meiner Arbeit Fehler. Ja, und seien sie noch so banal, aber die Tatsache, dass man sich einfach entschuldigt, kann manchmal Wunder bewirken. Und wenn ich jetzt aber auch Schuld auf mich geladen habe und der andere vergibt mir nicht oder ich komme nicht mehr ran, leider gibt es auch Dinge in meinem Leben, die ich so bei den Betreffenden oder so nie, kann ich nicht mehr um Verzeihung bitten. Das wird nicht funktionieren. Aber ich habe trotzdem, ja, die Bitte um Vergebung kann ich an niemanden richten. Den kann ich an unseren Herrn richten. Und das ist befreiend. Und das hat man einfach ohne nicht. Das ist ein Geschenk, wo ich so unfassbar dankbar für bin, dass ich das erleben durfte, so spät noch. Dass auch das kaum in Worte zu fassen ist. Egal, was ich für Gefühle habe, ich kann sie immer, immer erstmal abgeben. Wenn ich so oft drüber nachdenke, und ja, es gibt manchmal noch, und auch die andere Seite zieht natürlich, man ist noch nicht so sattelfest im Glauben, natürlich, ja, hier mal wird mal noch geschimpft, hier wird sich mal noch über jemanden geärgert, ja, da will ich gar nicht drum herum reden, das passiert mir leider immer noch öfters, als mir lieb wäre. Und aber ich kann halt einfach hingehen und sagen, hey, ja, auch heute habe ich leider wieder in der einen oder anderen Situation, ja, daneben gehauen. Mal mehr, mal weniger. Ja, und das, dieses Gefühl, ich fühle tatsächlich immer noch dabei. Ich weiß nicht, wie es Glaubensälteren geht. Man hört ja manchmal so Worte wie Glaubensroutine. So, ich weiß nicht, kann ich mich jetzt noch ich will freisprechen davon, aber ich weiß nicht, wie es da den älteren Gläubigen so geht. Aber da fühle ich immer noch wirklich die Befreiung dessen, dass ich einfach meine Schuld abgeben kann. Das konnte ich vorher nicht. Und klar habe ich sie überall abgegeben, aber es war halt leer. Das ist ein sehr großes Geschenk. Und sei es auch Trauer und sei es auch einfach mal Verärgerung. Wie gesagt, ich durfte ja auch feststellen, dass ja, es eben nicht nur so funktioniert, dass Gott mich jetzt einfach vor allem bewahrt. Ja. Das ist nicht so. Trotzdem passieren immer noch Dinge, die ich nicht brauche. Die ich nicht brauche und die ich auch nicht möchte. Und dann gibt es immer noch die Momente, wo ich sage, aber Mensch, jetzt hast du schon Gott und du glaubst doch und du betest doch. Und warum passiert das jetzt? Warum muss ich das jetzt tragen? Habe ich eigentlich gar keinen Bock drauf. Und es gab auch die Momente, das muss ich einfach ganz ehrlich so sagen, wo ich auch dachte, Mensch, Ärzte ohne auch. Warum muss ich mich denn abends dann quälen und mich selbst vor Gericht ziehen und sagen, hier warst du schlecht, muss ich? Warum tue ich das? Die Momente gab's oder gibt's manchmal, dass ich sage, Aber dann sagte mir jemand, du fällst nicht tiefer als in Gottes Hand. Ja, das ist schön. Das ist wirklich schön. Aber leider vergisst man oft, gerade wenn Menschen in ihrem Leben eine längere Phase haben, in der es ihnen nicht gut geht. Sag mal, wo ist denn deine Hand? Für mich war der Kern an der Sache das Fallen. In der Aussage steht, man fällt. Das heißt nicht, du fällst nicht und du landest in Gottes Hand. Es heißt, du fällst. Und niemand sagt, wie lange, wie tief oder... Und wer schon mal gefallen ist, unvorhergesehen, das ist irgendwie kein schönes Gefühl, ne? Ist irgendwie so erschrocken, kribbelt im Bauch, irgendwie ist Fallen irgendwie nicht so schön. Aber man fällt. Und ich glaube, das ist der Punkt, den man sich auch immer wieder irgendwie vor Augen führen muss. Auch gerade, wenn man von draußen kommt. Oder vielleicht mit Menschen Kontakt hat, die gar nicht im Glauben stehen. Würde ich gerne daran appellieren, denn mir hat man das irgendwie immer versucht, weiß zu machen. Oder einfach weggelassen, ich weiß nicht. Ich hatte immer den Eindruck, ja, wenn ich mit Gott bin, dann ist alles toll. Davor sind wir nicht bewahrt. Das musste ich lernen, das ist der große Unterschied. Aber irgendwann kommt Gottes Hand. Ja. Gott hat immer einen Plan. Das ist noch ein Ding, den ich nicht ganz verstanden habe. Weil manchmal falle ich immer noch leichter vielleicht als die meisten hier in mein irdisches Sein und Denken und denke, Mensch, ich muss doch den Plan mal verstehen. Ich will immer Dinge an mich reißen. Ich kann nicht so loslassen. Ja. Aber wie vermessen muss man sein, Gottes Plan verstehen zu wollen. Aber dabei erwische ich mich oft genug. Ja. Genauso gibt es noch einen Unterschied, den ich noch erwähnen möchte. Vorher sagte ich immer, wenn Dinge gut liefen, dann war das mein Ding, das habe ich gemacht. Ja. Und heute weiß ich, ist ja gar nicht so. Ja, also wenn mir Dinge gelingen und gut sind, dann weiß ich, wer an meiner Seite, vor mir, hinter mir, je nachdem, wo ich ihn gerade brauchte, war. Ja, und der Druck ist weg. Vor allen Dingen im Arbeitsleben. Ich nehme meine Arbeit, egal welche ich getan habe, immer sehr ernst. Und ich habe auch schon, also ich war wirklich auch schon burnoutmäßig unterwegs, weil ich versucht, also wirklich mich verausgabt habe an der Arbeit. Und jetzt weiß ich auch, was mir jetzt jüngst wieder passiert, Mühe geben, natürlich, selbstverständlich. Aber ich brauche mir den Druck nicht mehr machen. Wenn Gott will, dass es mir gelingt, dann wird es mir auch gelingen. Ja? Aber natürlich muss ich dafür auch fleißig sein. Ja? Aber ich muss nicht mehr diesen wahnsinnigen Druck empfinden. Bis zur totalen Erschöpfung, bis zum Herzkammerflimmern oder Burnout. Und das kann ich auch abgeben. Das kann ich abgeben. Das ist schön. Und der Unterschied dazu noch ist die Gemeinschaft, die wir haben. Irgendwann kam ich sonntags morgens hier rein nach der Bekehrung und ich habe bewusst wahrgenommen, jeden Mensch, den ich hier gesehen habe sonntags im Gottesdienst, ist mein Bruder oder meine Schwester. Das war fast noch mal so ergreifend und bewegend wie die Tatsache der Bekehrung. Ein jeder von diesen Menschen war mein Bruder und meine Schwester. Ohne Worte. Das kann ich gar nicht beschreiben. Als dieses Begreifen einsetzte und auch im Hauskreis haben wir mal darüber gesprochen, wo auch die, ich nenne es jetzt mal so, ich weiß nicht, diese reingeborenen Christen, die von Geburt an, die sagen, ja, stimmt, wo du das so sagst, ist für mich normal, das habe ich gar nicht mehr so auf dem Schirm gehabt. Das ist, du hast recht. Aber das ist wirklich nochmal, wenn man nach links und rechts schaut und sagt, das ist wirklich mein Bruder und meine Schwester. Die Gemeinschaft, die man da erlebt, die durften wir auch schon am eigenen Leib erfahren, völlig ungefragt, sind uns Dinge passiert. Die würde es außerhalb so nie geben. Wir brauchten einen Umzug, ein Haus gekauft. ja, den letzten Umzug habe ich noch ganz alleine gemacht. So, an Weihnachten. Und jetzt, keine Ahnung, wusste ich bald gar nicht mehr, wo ich die Leute hinverteilen sollte. Da kamen Menschen zum Umzug, die habe ich noch nie gesehen. Die haben ungefragt den Hänger, einen riesen Hänger, einfach stehen lassen und gesagt, hier, wenn den jemand fahren kann, bring die Stellen einfach da und dahin, wieder zur Adresse. Das ist kein Problem. Ja, was soll ich da noch sagen? Was soll ich da sagen? Beim vierten Kind, 6 Monate alt jetzt, war die Frau, das lief alles nicht ganz geräuschlos ab, die Geburt und ein paar Komplikationen. Jetzt war ich mit den anderen 3 Löwen natürlich alleine. Dann wurde ein Plan erstellt. Jeden zweiten Tag haben wir von der Gemeinde Essen bekommen. Jeden zweiten Tag klingelt es bei uns an der Tür. Und dann hat jemand anderes uns Essen gebracht. Ich möchte betonen, ich bin durchaus in der Lage zu kochen und das ist gar nicht so schlecht. Ja? Aber ja, das sind Dinge, die ich immer wieder erlebe. Gerade immer in den Momenten, wo es mich mal wieder ein bisschen zurückzieht, wo ich vielleicht doch mal zweifle oder hadere, dann passieren solche Dinge. Dann kommt die Gemeinschaft, die Gemeinde, meine Brüder und Schwestern und fangen das Ganze auf und geben mir so das Zeichen und sagen, hey, du bist genau da richtig, wo es jetzt ist. Ein Satz, ein Beispiel noch, dann bin ich fertig. Gott ist auch mit denen, die nicht bei Gott sind. Auch dafür habe ich ein Beispiel, wo ich jetzt weiß, Gott war schon immer an mir interessiert, aber ich nicht an Gott. Um nochmal auf meine Militärzeit, ich habe lange überlegt, ob ich das erwähne, aber ich finde es einfach so, für mich einfach so, ich muss erzählen. Ich war im Auslandseinsatz, sehr viel, und dann gab es eine Begebenheit, wir hatten einen Checkpoint eingerichtet. Dort werden die einheimischen Zivilisten kontrolliert, bevor sie von A nach B können. Dieser Checkpoint hat verschiedene Bereiche. Es gibt eine neutrale Zone, die sind auch immer unterschiedlich abgesteckt, mal farblich markiert, mal mit Flaggen oder wie auch immer. Und dann gibt es den gelben Bereich. Dort ist dann ausgewiesen und ausgeschildert, dass die betreffenden Personen, Fahrzeuge, wie auch immer, zu halten haben und werden dort kontrolliert. Warum, weshalb, wollen sie irgendwo hin? Und werden auch durchsucht. Ich hatte an diesem Tag Dienst als Scharfschütze auf mittlere Distanz bis 800 Meter. Und dann gibt es auch eine rote Zone. Wer die betritt ohne das Go vom jeweiligen Checker, von demjenigen, der es überprüft, wird gestoppt. Naja, mit Wattebällchen werfen wir nicht. Also ist das Stoppen relativ klar. Wer ungefragt in die rote Zone dringt, wird aufgehalten. Auch Fahrzeuge mit entsprechendem Equipment wird gestoppt. Ohne Wenn und Aber. Das ist ein ganz klarer Befehl. Ich hatte also Dienst und lag in meinem Turm. Und dann kam meine Mutter mit ihrem Sohn daher. Kaftan, vermummt, weite Gewänder. So, und sie gingen durch die Neutrale und gingen in die gelbe Zone. Die Mutter blieb stehen und dort mussten sie dann warten, bis die Kameraden halt hingehen, um die Kontrolle durchzuführen. Plötzlich geht der Sohn einfach weiter. Die Mutter rief noch was, aber der Sohn ging weiter. Dolmetscher und auch Einheimische, die uns da unterstützen wegen der Übersetzung, riefen den Jungen weiter an. Also hingehen und ihn aufhalten, wollte aus Sicherheitsgründen auch niemand. Jetzt weiß ich, der Junge war nur etwas dicklich. Aber bis dahin wusste man nicht, warum so viel aufgetan ist unter dem Kaftan. Und ich glaube, dass ich, bevor ich überhaupt jemals Gott kennengelernt habe, da schon wirklich das erste Mal und in der Zeit auch das einzigste Mal wirklich ernsthaft zu Gott gebetet habe, dass er bitte noch in der gelben Zone stehen bleibt. Und er kam immer näher der roten Zone und ich musste ins Visier gehen. Und ich wusste, dass wenn er diese Linie jetzt übertritt, muss ich schießen. Ich hatte den Mann im Ohr, der mir auch sagte, du weißt Bescheid. Das war der Wortlaut. Ich sagte, ja, weiß ich. Und ich flehte, ich sagte wirklich, bitte tu es nicht. Bitte, lieber Gott, tu mir das nicht an. Und er blieb nicht stehen. Und er ging über die rote Linie. Und man sagte mir, Feuerfreigabe erteilt. Ich habe nicht geschossen. Habe ich nicht. Ich habe es nicht geschafft. Der Junge drehte sich irgendwann plötzlich rum und lief einfach wieder zurück. Und ich sprach in Tränen aus. Ich musste vor das Truppendienstgericht wegen Befehlsverweigerung. Beim Eintrag in die Akte, aber das war es mir wert. Und jetzt weiß ich, da hat Gott mich wirklich vor dem mit Allerschlimmsten bewahrt, was hätte passieren können. Das ist Gottes Gnade, selbst mit jemandem, der bis dahin und auch danach wollte ich auch weiter erstmal mit Gott nichts zu tun haben. Aber das hat er mir erspart. Für den Rest muss ich gerade stehen. Aber das hat er mir erspart. Gottes Gnade ist überall. Aber es liegt an jedem von uns, was wir damit machen. In diesem Sinne ist meine Zeit schon längst zu Ende. Seid dem Herrn befohlen. Ich danke fürs Zuhören.